Zunge im Ohr. Der chaotisch und herrlich kontroverse Wohlfühl-Podcast mit Elena und Mathieu Carrière.
Was du nicht willst, was man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Guten Morgen, Elena.
Ja, guten Morgen, Mathieu. Und damit fangen wir den zweiten Podcast an. Guten Tag.
Das ist ein Satz, den mein Vater mir oft gesagt hat und der mir die Tür zu einer Art buddhistischen Weltsicht eröffnet hat.
Ja, den habe ich auch schon sehr oft von dir gehört, muss ich sagen. Der hat sich auch verinnerlicht, so ein bisschen wie nicht hauen, nicht klauen.
Ja, das waren die Regeln für die, da gab es noch eine dritte Regel hier.
Stimmt, nicht hauen, nicht klauen und...
Abmachungen treffen und einhalten. Ja, genau.
Ja, und wir haben irgendwie beschlossen, dass wir uns, wir beginnen ab jetzt die Podcast-Folgen mit einem Sprichwort. Und ich finde, da hast du dir ein sehr schönes direkt zum Anfang ausgesucht. Wir haben uns natürlich in erster Linie sehr, sehr gefreut über das ganze Feedback. Wir sind es durchgegangen und haben, wie gesagt, uns unglaublich auch daran bereichern lassen, wie ihr uns gegenüber getreten seid und auch wie genau ihr hingehört habt bei vielen Dingen. Und das freut uns natürlich sehr. Wir wollen natürlich euch auch entertainen, aber es ist halt immer auch schön, wenn ein bisschen noch was hängen bleibt. Und ich glaube, das haben wir zumindest in Stückweise geschafft. Genau. Und
ich habe mich auch sehr über das Feedback gefreut, ich muss sagen. Also herzlichen Glückwunsch, das war eine gute Initiative und es macht Spaß, weiterzumachen, wenn man solches Feedback bekommt.
Ja, das freut mich sehr zu hören, dass es dir auch Spaß bringt.
Aber ich möchte dich doch fragen, was bedeutet dir dieses Sprichwort?
Ja, es ist tatsächlich so, dass man früher habe ich das immer so ein bisschen einfach nur als Parole irgendwie gesehen oder halt einfach so als noch irgendwie ein Spruch, der irgendwo an der Wand stehen könnte oder in einem Hausflur irgendwo beim Eingang steht. Aber mittlerweile, so wie ich auch mich die letzten 2 Jahre entwickelt habe, realisiere ich mehr und mehr die Bedeutung dieses Sprichwortes. Es gibt ja viele Auslegungen dafür. Im Endeffekt, ein Wort, was ja sehr gut dazu passt, ist halt Karma. Ne? Mhm. Ich glaube ja sehr, sehr stark an Karma und ich glaube, das Sprichwort erklärt auch einfach nochmal auf den Punkt genau, was auch Karma bedeutet. Das, was du nach außen sendest, kommt auch zu dir zurück.
Kennst du die Geschichte vom Buddha? Ein bisschen?
Die ganze Geschichte vielleicht nicht, aber
wie es zu diesem Spruch kam. Naja, Buddha, der hieß damals noch nicht Buddha, zu dem wurde er, war ein Königssohn, also ein Prinz, der die ersten 30 Jahre seines Lebens hinter Mauern gelebt hat, in einem wunderbaren Palast, in einem Paradies. Und eines Tages ist er mit einem Freund, hat er die Stadt verlassen, hat er sich rausgeschlichen, gegen den Befehl seines Vaters. Und er hat dann draußen in der Stadt zum ersten Mal in seinem Leben Armut gesehen und kranke Menschen. Und das hat ihn so betroffen, dass er gesagt hat, ich gehe nicht zurück. Ich will in dieser realen Welt bleiben, um Leid zu verringern.
Schön.
Und dann hat er halt 10 Jahre mit Leuten im Wald meditiert und das war ihm auch nicht genug und er hat dann angefangen, die Welt zu durchreisen und zu lehren, zu unterrichten und das.
Auf eine sehr unreligiöse, sage ich jetzt mal, Art und Weise. Das finde ich ja eigentlich ganz schön am Buddhismus. Das
genau, ist halt keine Religion. Genau, keine Religion, sondern eine Ethik.
Genau.
Was kann man in dieser Welt, das Ziel der Buddhisten ist natürlich, 64.000 Leidenschaften abzubauen. Nichts mehr zu wollen und das Nirvana zu erreichen. Ja. Oder wie der Buddha es dann geschafft hat, erleuchtet zu werden. Und das Einzige, was man nach Ansicht der Buddhisten eben tun kann in dieser Welt, ist Leid zu verringern, anderen Menschen zu helfen und Kranken und Armen zu helfen und ansonsten zu versuchen, ins Nirvana, in dieses Land des Nichts einzutreten.
Ja. Ja, ich würde sagen, es ist ein wundervoller Wochenstart. Wir starten die Woche auf jeden Fall auch, also ich endlich wieder motiviert. Es hat auch eine Weile gedauert. Aber jetzt wollte ich dich an dieser Stelle mal fragen, was war denn, wir sind ja jetzt schon nach Neujahr, weit nach Neujahr, was war dein Highlight in den letzten 2 Wochen?
Naja, das energetische Highlight war unser erster Podcast.
Du meinst die Veröffentlichung?
Du weißt, nein, nein, als wir ihn gemacht haben.
Das aber war es war noch vor Neujahr.
Es war improvisiert, war das vor Neujahr?
Ja, das war vor Neujahr.
Aber es war das Highlight, gut, dann ist es die Veröffentlichung im neuen Jahr. Es war nur deswegen so toll, weil am Vortag wollten wir es eigentlich machen und da ging es mir so beschissen, ja, dass du entschieden hattest, nein, die Energie ist falsch. Hm. Und einen Tag später...
Falsch habe ich nicht gesagt, ich habe nur gesagt, sie ist getrübt.
Zu wenig.
Sie ist
getrübt.
Genau.
Ja.
Zu wenig.
Und am nächsten Tag, du hattest vollkommen recht, also ich bin ich um 6 Uhr aufgestanden, es war Sonne draußen und wir haben es dann hingelegt. Das Highlight im neuen Jahr, ja, war für mich persönlich, dass ich es endlich geschafft habe, den Schluss meines Drehbuchs zu schreiben, an dem ich seit vielen Jahren arbeite.
Schön, 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 schön. Ich glaube, Erfolgserlebnisse sind ganz, ganz wichtig, gerade in dieser Zeit. So kleine Sachen, die einen irgendwie pushen halt. Ne?
Ja, es ist kein richtiges Erfolgserlebnis, es ist mehr befriedigend und befreiend.
Oh.
Denn alter Lehrer sagte immer, wichtig ist nicht so sehr, dass die Sachen verlegt oder produziert oder gedruckt werden, sondern wichtig ist, dass man sie macht, dass man sie fertig macht.
Ja, das ist gut. Ja, Highlight der Woche.
Und deine Highlight?
Ich überlege auch gerade, also es ist schon so, dass...
war nicht einfach für
dich. War nicht einfach so. Anfang des Monats, da sprechen wir auch später noch ein bisschen ausführlicher drüber, war auf jeden Fall für mich eine extreme Challenge und ich will es immer Challenge nennen, weil nur durch Challenges, also auch Problembewältigung, lernt man ja im Endeffekt und Challenges sind ja im Endeffekt Hürden, die man irgendwie zu bewältigen hat. Und Anfang des Jahres war für mich auf jeden Fall eine Hürde. Wenn ich aber eins meiner Highlights irgendwie rauspicken sollte, würde ich sagen, ich war letztens bei meiner Kollegin Carmen und ihrem Mann Niklas in Köln. Und wir haben da ein Video gedreht, ein Video für ein eventuelles neues kleines Instagram-TV-Format, was ich mir halt so ein bisschen überlegt habe, wo es halt um Food und sowas geht, aber ich will noch gar nicht so viel erzählen, weil das kommt ja noch. Und wenn ich solche Dinge mache, wenn ich merke, okay, ich bin an einem Ort, wo die Menschen stimmen, wo das, was ich tue, stimmt, spürt man ja in dem Moment, okay, ist das eine Leidenschaft oder nicht? Und ich merke halt immer mehr, dass alles, was in Richtung Food geht, für mich auf jeden Fall auch Inhalt, großer Inhalt und Teil meines Lebens sein muss irgendwo.
Es braucht ja gar nicht immer eine Leidenschaft zu sein. Hauptsache ist, dass es Sinn macht.
Ich weiß, aber Mathieu, du weißt, ich hatte lange Zeit Probleme mit etwas leidenschaftlich anzugehen.
Stimmt.
Du kennst mich.
Stimmt.
Das hatte ich schon ewig, dieses Problem, seitdem ich klein bin eigentlich. Hast du ja auch immer gesagt.
Ja, ich hab mir immer gesagt, sie hat keinen Ehrgeiz.
Ja.
Du hast Sachen schon mit Vergnügen gemacht, du konntest dich sehr schön freuen immer, das kannst du heute noch. Aber es stimmt, du hast dich nicht in irgendwas richtig verbissen.
Ja, ja. Genau.
Im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt beißt du gerne. Ja.
Jetzt beiße ich sehr gerne in etwas rein, das ist ein sehr schöner Vergleich damit. Dann wollte ich dich noch eine Sache fragen, und zwar, wir hatten letztes Mal in der ganzen Aufregung, weil es halt wir so viel irgendwie loswerden wollten, total vergessen, den Titel eigentlich zu erklären. Ich bin ja irgendwie, was heißt stolz? Ich bin stolz auf dich für den Titel.
Das wir war wollten ja uns so nicht mehr loben.
Stimmt, 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 sorry. Du hast recht, guck mal. Direkt richtig gute so das Teamplay hier. Ich finde den Titel toll, so kann man einfach sagen. Lob an keinen, außer an den Titel. Und ich würde dich jetzt bitten, die Entstehungsgeschichte dieses Titels zu erzählen.
Ach, ich mag Titeljagden immer für Drehbücher, Filme, ja, Podcasts oder Bildunterschriften auch. Wir haben ziemlich viele Titel uns notiert, aber das beste Feedback kam eben für Zunge im Ohr. Das ist ein Titel, den ich mal verwendet habe vor etwa 10 Jahren, als ich erotische Literatur aus 2000 Jahren eingelesen habe. Deswegen hat dieser Begriff Zunge im Ohr für mich leichten erotischen Klang. Deswegen war ich nicht so sehr dafür, aber ihr habt mich dann überzeugt.
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich finde, gerade weil man auch eine Background-Story zu diesem Titel hat, ist ja im Endeffekt scheißegal, warum oder wie sie ist. Aber wir haben beide jetzt irgendwie eine witzige Verbindung dazu. Und ja, das ist die Hintergrund-Story zu Zunge im Ohr. Und damit fangen wir schon mal an mit dem heutigen Thema. Ich habe ja eine kleine Umfrage gestartet auf Instagram und das hilft mir immer sehr, so ein bisschen den generellen Mut zum Podcast und auch zu dem, was die Leute momentan interessiert, zu finden. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, was interessiert uns halt auch, worüber möchten wir gerne in der jetzigen Zeit uns austauschen.
Wo gibt es da Resonanz?
Ganz genau, und da haben wir ein gemeinsames Thema gefunden. Möchtest du es ansprechen?
Ja, der Oberbegriff ist, glaube ich, Job.
Genau, das klingt jetzt erstmal ein bisschen trocken, aber es geht natürlich in die Tiefen. In Hinsicht auf, natürlich würde ich dich einmal bitten, dich ja einfach mal vielleicht zu erzählen, wie bist du zu deinem Job gekommen, und dann können wir so ein bisschen in die Tiefe gehen und vielleicht darüber reden, wie es uns auch beide, wir sind ja beide in der Öffentlichkeit, aber auf ganz unterschiedlichen Leveln und auch in eigentlich vom Ding her fast unterschiedlichen Branchen, aber in Überbranche so ein bisschen, und was da die Schattenseiten sind und genau,
wie man ja, was, so. Was wir gemeinsam haben, ist halt, dass wir durch unseren Job, wir brauchen für unseren Job größtenteils die Öffentlichkeit. Ja. Ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Und wollte nie Schauspieler werden. Ich habe das schon letztes Mal erzählt. Ich bin dann zufällig gecastet worden. In einer Situation, wo ich überhaupt nicht wusste, dass es ein Casting ist. Habe dann meinen ersten Film gemacht mit 13, Tonio Kröger. Ach stimmt, ich hatte schon vorher als Schauspieler gearbeitet. Das erste Mal war ich, glaube ich, 6. Da spielte ich in der Grundschule den König Drosselbart.
Im Schultheater?
Ja, das war so eine, ich weiß nicht, statt des Krippenspiels haben wir eben König Drosselbart gespielt, und ich erinnere mich noch, da musste ich entweder eine Prinzessin retten oder umbringen. Irgendjemand saß in einem Eimer und ich glaube, ich hatte auch einen Bart um. An mehr kann ich mich nicht erinnern.
Das war Matthias Start in seine erfolgreiche Karriere.
Na, wir hatten dann auch auf dem Katrineum eine Theatergruppe, da haben wir Pünktchen und Anton und Emil und die Detektive gespielt. Da habe ich mich dann in Pünktchen verliebt, wie es auf der Bühne auch geschehen sollte. Und da waren wir so 14 oder so. Nachher haben wir dann noch französische Klassiker gespielt, wie Anoui oder Giraudoux.
Klar.
Und dann kam es eben doch zu diesem Film. Und dann der zweite, da bin ich dann schon in Cannes die rote Treppe runtergegangen und auch aufgegangen. Das war 1966. Das war der junge Törleß.
Wie alt warst du da?
Da war ich 16. Als wir den Film machten, war ich 15. Und dann, das war für mich aber eine vollkommen fremde Welt. Hm. Ich wusste nichts von Schauspielerei. Ich habe allerdings immer die Bücher gerne gelesen, die dem Film zugrunde lagen. Mhm. Tonio Kröger, dann war es Die Verwirrungen des Zöglings Törleß von Robert Musil. Und das war hochinteressant. Da hat mir also die Rolle, die ich spielte, eine Tür in eine andere literarische Welt geöffnet.
Ja.
Und dann, habe ich mein Abitur mit Ach und Krach gemacht. Habe dann, noch einen Film gemacht in Jugoslawien, so hieß das damals, also heute Serbien und Montenegro. Das war ein Film über den Kinderkreuzzug im 13. Jahrhundert, ein Film von André Weida. Ein tolles Ding. Und da kam ich dann zurück mit 16 in die Schule und da hatte ich lange Haare. Das war 1966, das war verboten in der Schule. Und dann hat mich als erstes mein Schuldirektor wütend zum Friseur geschickt.
Krass noch, dass sie sich damals sowas rausgenommen haben, als Autoritätsperson zu sagen, du gehst zum Friseur.
Das war für mich der Beginn der Revolution oder der Rebellion. Ich dachte, ich will meine langen Haare behalten. musste sie dann doch schneiden. Dann haben sie mich aber noch geprüft und mein Englisch war zu obszön. Ich musste dann das Jahr nochmal machen und bin statt das Jahr nochmal zu machen nach Frankreich in ein Jesuiteninternat gegangen. Hatte nichts mit Schauspielerei am Hut und hab dann mein Abitur gemacht, bin dann nach Paris geflogen, weil da wollten sie mich sehen und habe dann einen Film gemacht und bin dann da geblieben.
Ja.
Und was bei dir?
Naja, ich glaube, meine Background-Story ist jetzt nicht mehr so kompliziert. Durch dich ist die Produktion von Topmodel auf mich aufmerksam geworden. Erstmal habe ich mich geweigert, sie haben insistiert, ich habe mich mit dir und dann...
Also sie haben dich angeschrieben, genau. Du hast nicht sie angeschrieben.
Genau, ja. Sie haben mich kontaktiert und haben mich gefragt, ob ich nicht mal zum Casting kommen möchte. Und für mich war das halt damals so, mir war auf keinen Fall klar, also im Gegenteil, eigentlich war mir klar, ich wollte nicht Schauspielerei oder irgendwas in die Richtung machen.
Auf keinen Fall.
Auf keinen Fall, ich wollte eigentlich Jura studieren und Anwältin werden für Strafrecht, weil ich das unglaublich spannend fand. Und ich wollte, das, was ich wirklich wollte, war ein sicherer Job. Ich wollte einen sicheren Job, wo ich wirklich mein Leben lang irgendwie sicher sein kann, dass ich hier in festen Händen bin. Wow, wenn ich daran zurückdenke, gar nicht mehr denkbar für mich jetzt, wirklich absolut nicht.
Und
schade, 9-to-5-Job, nur hättest du dir für mich gewünscht.
Ich würde mich gern von dir verteidigen lassen.
Ach so, das meinst du ja, das kann ich ja vielleicht noch mal so eher lernen. Auf jeden Fall war das dann ein großes Hin und Her, Pro und Contra abgewogen, wie wir es so zu pflegen tun, oft in unserer Familie bei großen Entscheidungen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ja Mensch, Abi habe ich, das war meiner Mutter und dir auch wichtig. Ich habe gerade nichts zu tun, habe noch nicht wirklich eine Ahnung, was ich machen will. Ich werde bestimmt auch nicht weiter als die Top 15 kommen und reise dann ein bisschen umsonst durch die Weltgeschichte. Und dann kam das halt alles ein bisschen anders. Bin dann Zweite geworden, zum Glück nicht Erste, und habe dann nach dieser Zeit wirklich angefangen, mich auch damit auseinanderzusetzen, was für eine Möglichkeit ich hier eigentlich habe und wie ich die im Endeffekt am besten für mich und auch meine Weiterentwicklung nutzen kann. Und so kam das dann alles mit Instagram natürlich auch damals. Das war ja so vor 3-4 Jahren der Peak der Instagram-Zeit. Wir hatten auch alle gar keine Ahnung, was da auf uns zukam. Wir waren halt so total ins kalte Wasser geschmissen und plötzlich hatten wir ein paar hunderttausend Follower und wussten erstmal gar nicht wirklich, wohin mit denen und uns. Und ja, dann würde ich auch mal sagen, wie bei dir, das haben wir, glaube ich, auch gemeinsam auf unserem Weg. Es war ein großes Learning by Doing.
Richtig. Ja. Ja, und Work in Progress, klar.
Es tut, ich lerne natürlich auch immer noch jeden Tag dazu.
Ich habe eigentlich das Gefühl, dass du angefangen hast, Content zu posten. Das war so etwa vor 2,5 Jahren.
Ja? Du meinst richtigen Content?
Ja, also Content, der dir wichtig ist.
Ja, 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 das stimmt.
Nicht nur Pickel ausdrücken und Küsschen ins Foto schicken.
Ja, das war meine Leidenschaft davor. Und jetzt ist es Umwelt und veganes Essen.
Na, nicht nur das, also auch, auch spirituelle Sachen.
Ja.
Du hast, also tatsächlich, da bin ich auch, ohne dich zu loben, aber das unterscheidet dich auch von vielen Influencern und Instagram-Accounts, dass du eben tatsächlich sehr du bist du geblieben in diesem Zirkus, wo sich sehr viele Leute und wo man leicht dazu verführt wird, eine falsche Persona anlegen.
Ja. Das ist auch auf jeden Fall ein gutes Stichwort, gute Überleitung dazu. Ich finde es unglaublich spannend, mal so darüber zu sprechen, auch mit dir in Bezug auf, du machst das ja jetzt auch schon ein paar hundert Jahre länger als ich, wie viele Leute sich halt auch oft fragen, wenn man in der Öffentlichkeit ist, ist es dann so, dass man wirklich eine Persona bildet, die dann in der Öffentlichkeit ist, wenn man jetzt nicht gerade zu Hause auf der Couch ist ohne Kameras? Und wie sind da diese fließenden Übergänge zu Privatem und Öffentlichem? Weil das ist ja das, was du gerade meintest. Viele Leute verlieren sich auch in dieser Person, die sie dann als Alter Ego oder wie auch immer in die Öffentlichkeit stellen. Nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie einfach eventuell zu unsicher sind mit sich selbst und dementsprechend denken, dass das ist, was die Welt sehen will.
Und der Unterschied zwischen deinem Selbst und der öffentlichen Persona wird dann immer
schwammiger
ja. Und verwischt sich. Ja.
Ja. Wie hast du das so erlebt, die letzten Jahrzehnte?
Ach Gott, ich habe mich eigentlich immer einen Teufel darum geschert, wie andere Leute mich sehen. Sollte man in meinem Beruf nicht, aber es war mir wirklich immer egal. Ich erinnere mich noch, als ich... Als der Turles rauskam, ich ging dann noch zur Schule, ja, hatte schlechte Noten, ich hatte meine Liebesprobleme, ich war der Erste in der Schule, der Geld hatte, so ein bisschen. Und ich habe dann immer Kuchen für die anderen gekauft, das war verboten. Und dann ging ich wieder zum Kuchen holen.
Nächstenliebe war verboten?
Nein, es war verboten, die Schule zu verlassen.
So.
Die Bäckerei war auf der anderen Seite der Hofmauer. Und auf dem Weg dahin kam plötzlich ein älterer Mann vorbei und warf Rosen auf mich.
Oh Gott.
Der hatte sich in mich verknallt, als er den Turles gesehen hatte.
Oh nein.
Und das sahen ein paar von meinen Kollegen. Es war mir so peinlich. Ich habe gesagt, nie wieder Öffentlichkeit.
Das hat gut geklappt.
Und dann, ja, ich wollte auch kein Schauspieler werden. Und dann... Ich habe dann auch Glück gehabt, weil ich habe in Paris eigentlich angefangen, richtig zu arbeiten oder als Erwachsener zu arbeiten. Und in Paris, da wirst du auf der Straße nicht angesprochen.
Generell als...
Da gibt es so viele berühmte Leute in Paris, was weiß ich. Wenn du die alle ansprechen würdest, dann kämst du nicht mehr rechtzeitig zur Arbeit. Das ist sehr angenehm. Das ist vollkommen egal, ob du ein Penner bist oder was weiß ich, Jean Moreau.
Aber damals meinst du jetzt...
Sie lassen einen in Ruhe. Anders. Heute auch noch. Du kennst es selbst. Ich meine, wenn du zu Fashion Week in Paris bist, da spricht dich vielleicht jemand an, weil du ein hübsches Mädchen bist. Aber nicht, außer es sind deutsche Teenage-Touristen, die wollen dann Autogramme von dir. Aber die Franzosen lassen einen in Ruhe, finde ich.
Kenne mich halt auch nicht, ne? Kann ich nicht beurteilen.
Naja, aber auch die anderen Leute.
Aber hast du das Gefühl, dass du irgendwann im Zuge des Jobs, zumal du ja auch gar nicht ihm bewusst machen wolltest, dann irgendwann gemerkt hast, dass du vielleicht ein alter Ego aufsetzt?
Nein, ich habe mich mit vielen Rollen identifiziert, die ich gespielt habe. Mhm. Auch weil ich sie nicht kapiert hatte, als ich jung war. Ja, ich habe, als ich 22 war, einen Serienkiller gespielt. Oder als ich 23 war, haben sie mir die Haare blond gefärbt und ich habe mich im Spiegel nicht wiedererkannt. Aber ich habe mich mit vielen Rollen identifiziert. Manchmal, wenn ich träume, dann weiß ich nicht, ob ich oder das Ich, von dem ich träume, ob ich das bin oder die Rolle.
Wow.
Wie ist es denn bei dir?
Was ist jetzt genau die Frage?
Naja, was von dem, du hattest es, glaube ich, mal formuliert, wenn du zum Beispiel was produzierst für den Instagram-Account, ein Video, bist du das dann selbst oder bist du dann die Person, die da performt?
Damit schlage ich mich auf jeden Fall auch schon seit ein paar Monaten herum. Ich musste auf jeden Fall erstmal lernen, überhaupt zu wissen, okay, wo ist meine Grenze zu privat? Da hast du mir auch, muss ich sagen, bei geholfen und meine Mutter, weil du hast mir damals gesagt, als ich angefangen habe mit der, sage ich jetzt mal, professionelleren und intensiveren Content-Kreation, gib nicht alles preis, denn du hast ein Recht darauf, ein gewissen Maß an Privatsphäre zu haben. Zumal du ja weißt, dass heutzutage Social Media lässt extrem doll die Privat- und Öffentlichkeitsgrenzen bei jedem extrem schwammig wirken. Und das ist auch, glaube ich, ein großes Problem, was heutzutage die Jugend auch im Endeffekt in Bezug auf Social Media trifft. Dieses Problem habe nicht nur ich, die natürlich sich jobmäßig darstellen muss irgendwo. Ne? Ich muss halt konstant mich selber neu erfinden. Ich muss jeden Tag irgendwie abliefern, denke ich zumindest. Und das ist halt ein unglaublich starker Druck, der auf mir lastet.
Ja, dass du versuchst, dich selbst zu erfinden, finde ich ja klasse. Viele Leute ruhen sich auf der Persona, die sie geschaffen haben, aus.
Ja, ich habe ja keine Persona geschaffen und ich glaube, das ist auch ein Stück weit das Psych. Also ich sag, wenn man jetzt mal von der Psyche ausgeht und dem, was es mit einem macht, ist das vielleicht sogar ein bisschen das Problem. Ich kenne einige Kolleginnen, die relativ früh verstanden haben in diesem Job, dass sie halt das und das darstellen wollen. Ich sag jetzt mal Beispiel Beauty-YouTuber. Die sind halt dann darauf erpacht und wissen halt, okay, ich liefere Beauty-Content einmal die Woche, bin dann diese Person vor der Kamera, ich empfehle Produkte, ich kann mich gut schminken, ich inspiriere die Menschen damit, kann auch alles andere sein, nur bei mir war es ja immer so, ich bin ja meine eigene Brand. Ich habe ja keine Produkte, auf die ich speziell irgendwie fokussiert bin, weil ich das besonders gut kann, sondern ich glaube halt, mein USP, wenn ich einen haben sollte, ist es einfach...
Was heißt USP?
Mein Markenzeichen. Aha. Mich haben lange Leute gefragt, was mein Markenzeichen ist, und ich konnte es halt ewig nicht sagen, weil ich ja nur...
Markenzeichen bist du selbst.
Genau, weil ich mich halt nur selber irgendwo dargestellt habe auf einer jetzt...
Das ist ein großes Risiko, aber auch eben eine große Chance, weil es dich eben dadurch unterscheidest du dich von den anderen.
Ja, aber das große Risiko ist halt im Endeffekt genau das. Und damit kommen wir jetzt auch zu den Schattenseiten dieses Jobs. Weil natürlich, dass es tausende wundervolle Seiten daran gibt, dass ich rumreisen kann, tausende Menschen kennenlernen darf, Dinge erleben kann, die viele andere nicht erleben dürfen. Und das ist bei dir ja ähnlich. Merke ich momentan schon auch, die Schattenseite kriecht so langsam von hinten, kommt sie hoch und äußert sich im Endeffekt dadurch, dass ich mich manchmal verloren fühle auf einer Weise, weil ich gar nicht manchmal morgens aufwache und gar nicht wirklich weiß, macht das gerade alles Sinn und was macht Sinn und wer ist Elena wirklich? Und ich glaube, wie ich mir extrem selber helfen kann oder was ich jetzt auch für mich ein bisschen rausgefunden habe, das war auch, wie gesagt, Anfang des Jahres ein großer Struggle für mich. Ich wusste nicht so wirklich, ob es das Richtige ist, was ich tue und ob es Sinn ergibt für mich, weil ich brauche mehr. Ich brauche mehr als nur Content zu produzieren und mich selber darzustellen, weil mich das einfach auch nicht befriedigt hat. Und wie ich mir selber helfen kann, in erster Linie ist, akzeptieren oder auch einfach zuzugeben, dass es einem nicht immer gut gehen kann in dem, was man tut, in jedem Job der Welt. Und das auch mit den Menschen zu teilen, die mir tagtäglich folgen, weil natürlich vermischt sich hier wieder die Grenze, Privatsphäre, Öffentlichkeit. Aber da habe ich gemerkt, es hilft einfach. Es hilft extrem doll, diese Gefühle mit Menschen zu teilen, die dich tagtäglich anschauen oder beobachten, aus welchem Grund auch immer, weil ich habe so unglaublich schönes und tiefgründiges Feedback bekommen von Menschen, die sich genauso fühlen. Und ich glaube, das ist ein großer Teil von dem, was ich an meinem Job auch so liebe, diese Community, die im Endeffekt sehr, sehr stark sein kann. Natürlich können sie auch kritisch sein, aber ich würde es mir gar nicht anders wünschen. Und ja.
Na, das ist eine Sache, die ich nicht, die ich nicht so gut beurteilen kann. Ich hatte dir damals, als du in der Show war, oft gesagt, vergiss nicht, Elena, diese Leute sind nicht deine Freunde.
Ja.
Das habe ich dir, glaube ich, auch. Du kannst nicht mit 500.000 Menschen befreundet sein. Und du gehst damit ein großes Risiko ein, finde ich. Hm. Wenn du zum Beispiel deine Seelenzustände oder deine Gemütszustände, egal ob sie nun... düster oder fröhlich sind, teilst. Das macht einen sehr verwundbar. Natürlich berührt es die Menschen auch mehr. Und du hast recht, das Feedback stärkt einen dann. Aber ich finde, da solltest du dich schon mehr schützen. Manchmal, nicht immer.
Ja, ich glaube, also ich finde es auch interessant, wie du meinen Job siehst, weil ich glaube, am Anfang, als ich in die Show gegangen bin, war das ganze Influencer-Ding ja noch gar kein Thema.
Ja.
Da ging es ja erstmal darum, um die Welt reisen, um angeblich Model zu werden. Man dachte ja noch, dass Topmodel einem wirklich lehren würde. Sorry.
Oder helfen würde.
Sorry fürs Lachen. Helfen würde, ein richtiges Model zu werden. Es hat bei anderen Dingen geholfen, aber beim Modeln auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, du hattest damals natürlich auch schon eine Meinung dazu, wie mein eventueller Job dadurch aussehen könnte. Und als es dann in Instagram überging, wie hast du dann meinen Job gesehen, auch in Bezug auf die sozialen Medien, die ja wirklich gar keine Grenzen mehr zur Privatsphäre aufzeigen?
Na, ich habe das Gefühl gehabt, dass du zum ersten Mal in deinem Leben, seit ich dich kannte, etwas hattest, worauf du dich konzentrieren konntest, was dich motivierte. Mhm. Es war zwar noch keine Leidenschaft, aber es war jedenfalls eine Sache, die dir Struktur gegeben hat.
Ja.
Du hast jeden Tag daran gearbeitet, du hast die Arbeit gut gemacht, du warst zuverlässig, die Kunden mögen dich. Also du hast schon den Job by doing gelernt. Machst ihn sehr gut und hast dann angefangen, das war der zweite Schritt, den ich auch wieder ohne dich zu loben bewundert habe, dann hast du eben diesen Job oder auch diese Instagram-Präsenz dazu benutzt, eine neue Tür aufzumachen. Hm. Und ja. Die auch ihre Rückschläge hatte und die, wo du Zeit brauchtest, um dich da zu orientieren. Aber ich habe das Gefühl, das funktioniert jetzt sehr gut. Also nur aus meiner Erfahrung für deine Entwicklung war ich froh. Ganz egal, was für ein Horror das gewesen ist in der Show. Das kenne ich auch aus diesen Shows, ja. Ja. Was man da erlebt, das
Psychoterror.
Möchte man, ja, es ist Psychoterror, Manipulation, Verrat. Es ist nicht einfach. Aber erstens, wie du das. Das hat dich abgehärtet oder es hat dich jedenfalls immun gemacht. Auf eine gewisse Art.
Immun würde ich echt nicht sagen. Also, wie gesagt, ich habe es Anfang des Jahres echt nochmal volle Kanne gespürt.
Stimmt.
Klar, ich muss sagen, es hat auch was damit zu tun, dass 2019 mich, glaube ich, echt ein bisschen ausgelaugt hat. Ich habe zu wenig auf mich selber geachtet in Hinsicht auf, mache ich das, weil ich einen Leistungsdruck verspüre? Und das ist, glaube ich, eins meiner größten Dinge, die ich für mich selber überwinden muss, dieser extreme Leistungsdruck. Ja, aus mir selbst. Er kommt einfach auf mir selbst. Ich habe einfach ein extremes Bedürfnis und ich glaube, ich finde das generell ein ganz, ganz großes Problem der heutigen, Jugend ist zu jung, aber der jungen Erwachsenen, die jetzt irgendwie in die Arbeitswelt geschmissen werden, entweder nach dem Studium oder nach dem Abi direkt. Wir haben einen extremen Leistungsdruck.
Oder auch die vorher schon, die kein Abi haben, die vorher schon
anfangen zu arbeiten.
Ja.
Es geht darum, dass uns extrem viele Möglichkeiten geboten werden. Das wird fast zum Problem. Ich weiß noch, als ich im Abitur saß und plötzlich uns die Lehrer einen Zettel gegeben haben mit 50.000 Studiengängen. Markiert euch mal, was ihr interessant findet. Am Ende waren alle Seiten gelb, weil wir überfordert waren mit der Menge an Informationen. Und so geht es mir jetzt auch in meinem Job. Ich habe teilweise das Gefühl, ich bin übermannt von dem, was reinkommt, was ich tun könnte, wie die
überwältigt
anderen.
Überwältigt ist besser als
übermannt. Ja, das ist recht.
Sozusagen überfraut.
Ich bin überfraut. Ich bin genau überwältigt von dem ganzen Input. Und ich glaube, der Input kann ja auch wunderschön sein, aber das Gehirn braucht einfach natürlich eine Weile, um Dinge zu verarbeiten. Und heutzutage, durch den Überfluss an Informationen, die wir jeden Tag durch soziale Medien, das Internet, Werbung, überall Telefonate dauernd available sein, dauernd antworten müssen. Allein WhatsApp so. Ich habe 40 ungelesene WhatsApp-Nachrichten. Das kennen die meisten Leute in meinem Alter. Das ist einfach ein. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Gesellschaft hat sich selber einfach überfordert mit dem Überfluss an Informationen. Und ich muss sagen, das kratzt extrem doll.
Das führt zu Dauerstress.
Ja.
Das führt zu Dauerstress. Und Stress ist die Ursache für 80% aller Krankheiten.
Ja, auch noch ein Future-Thema für einen Podcast. Ja, das finde ich auch, ist auf jeden Fall eine große Challenge meiner Generation. Aber jetzt wollte ich dich fragen, wo hast du das Gefühl, kam bei dir das erste Mal oder die ersten Male richtig Schattenseiten deines Jobs für dich auf, auch emotional und psychisch? Weil du bist ja auch jemand, der oft sagt, du grübelst extrem viel, du hattest sehr viele Perioden auch in deinem Leben, wo du auch das Gefühl hattest, es macht keinen Sinn, was du tust.
Ich musste viele Rollen spielen, die ich nicht spielen wollte. Ich musste oft Texte sagen, die ich nicht sagen wollte. Ich war oft, also, aber die Arbeit habe ich eigentlich immer gemacht. Also die Schattenseiten liegen nicht in der Arbeit.
Nee, das meine ich auch nicht. Ich meine die Konsequenzen von dem Job auf deine Psyche.
Also ich bin diesem Job letzten Endes, den ich nie wollte, sehr dankbar. Weil ich eben reisen konnte, weil ich viele Kulturen kennenlernen konnte und nicht als Tourist in Indien war, sondern als Arbeiter.
Ja.
Nicht als Tourist in Südafrika, sondern weil ich da gearbeitet habe mit den Leuten vor Ort oder in Kanada, Thailand, wo auch immer. Die Schattenseiten sind mehr, ja, das Gefühl, kein Zuhause zu haben, da hatten wir ja schon drüber gesprochen.
Und Zugehörigkeit, ja.
Und
das verstehe ich.
Ja, keine Heimat zu haben, ich habe jetzt im Alter die Heimat begriffen, die, das bin ich selbst. Meine Heimat, ich bin bei mir zu Hause.
Oh.
Trotzdem grübel ich immer noch. Also bei deinem Job, du bist dann auch viel jünger noch. Du hast, wie wir schon letztes Mal gesagt haben, sehr viel Enttäuschungen erleben müssen in dem Job. Und ich habe auch natürlich Enttäuschungen gehabt. Ich habe viele Rollen nicht bekommen, die ich gerne gespielt hätte. Dafür habe ich auf der anderen Seite viele Rollen bekommen, die ich überhaupt nicht erwartet habe.
Mhm.
Ich habe viel Trash-TV gemacht, was teilweise Spaß gemacht hat, teilweise unerträglich war. Aber
hat dich das alles, würdest du sagen, ein Stück weiter zu dir selbst geführt auch?
Nein, das musste ich unabhängig machen. Ich habe ja zwischendurch immer Philosophie studiert, lange in Paris. Und das hat mir eigentlich mehr geholfen.
Mhm.
Ich habe auch viel geschrieben. Ja, Schreiben hat mir eigentlich sehr geholfen, zu mir zu kommen.
Ja.
Und natürlich, wir bestehen, glaube ich, nur aus unseren Beziehungen. Und was die Beziehungen betrifft, habe ich wirklich, was weiß ich, schwere, wie jeder von uns, aber... Reihenweise schwere Erfahrungen gemacht.
Ja. Du hast einen wonderful taste in women, die aber dann wiederum ab und zu einfach nicht. Ja, gut, ist halt oft so, ne?
Ja, müssen wir jetzt auch gar nicht vertiefen. Ich suche mir immer kritische Mütter aus, ja.
Kritische Mütter. Sehr gutes Wort.
Du hattest mich nicht gefragt, aber du hattest mich merken lassen, dass dein Jahresanfang hart war. Aus verschiedenen Gründen. Und dann kamen wir auf diese verschwommene Beziehung zwischen Persona und öffentlicher Person oder privater Person zu sprechen. Was hast du beschlossen, dafür zu tun, um dieses Problem anzugehen?
Also diese Hürde, die sich jetzt gerade so ein bisschen dargestellt hat, hat, glaube ich, sehr viel mit mangelnder Motivation zu tun. Und die muss ja auch irgendwo ihren Ursprung haben. Und ich bin immer der Meinung, egal welche Hürde sich im Leben stellt, muss man erstmal in sich selber gehen und gucken, wo habe ich einen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Mangel in mir und in meinem Selbstvertrauen und auch in dem Zuhausegefühl und in dem, was ich gerade mit meinem Leben mache. Und ich glaube, dieses Unzugehörigkeitsgefühl fühlen viele Menschen, wie gesagt, gerade in meinem Alter, so wie ich das zumindest mitbekommen habe. Das hilft einerseits, wie gesagt, der Austausch mit anderen. Aber ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist einfach zuzugeben, dass man vielleicht Hilfe braucht. Und diese Hilfe kann man sich natürlich auf sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen holen. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er damit umgehen möchte. Manchen reicht es, mit seinen Eltern oder erfahreneren Menschen darüber zu sprechen. Aber mein Job ist ja auch sehr speziell. Und es gibt nicht ganz so viele Menschen, denen ich so vertraue, die hundertprozentig verstehen, was ich durchmache, weil sie nicht meinen Job machen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, zu einer Heilerin zu gehen. Das hört sich halt für Leute, die vielleicht nicht so an alternativer Medizin und sowas interessiert sind, erstmal komisch an.
Oder aber an Schulmedizin, meinst du?
Nee, die nicht so an Heilmedizin oder sowas glauben.
Ja, das ist Schulmedizin.
Genau, Leute, die eher so ein bisschen so wie du eigentlich auch, da so ein kleiner Unterschied zwischen uns. Du bist eher großer Schulmedizin-Fan und ich bin halt Alternativmedizin-Fan. Und für mich ist eine Heilerin oder ein Heiler eine Person, die den gänzlichen Menschen und die Seele halt auch, das mir sehr wichtig, betrachtet und sich halt überlegt, okay, du hast die und die Schmerzen, ob es jetzt mentale Schmerzen sind oder physische Schmerzen, ist erstmal egal. Sie könnten denselben Ursprung haben.
Symptome.
Und diese Symptome haben oftmals natürlich den Ursprung in der Kindheit. Das wird den Schulmediziner, Psychotherapeut genauso sagen. Nur es geht darum, wie geht diese Person dann damit um? Und ich freue mich halt extrem darauf. Ich habe heute Nachmittag den Termin. Und sie meinte halt schon zu mir, du wirst 2,5 Stunden hier sein. Du wirst danach sehr erschöpft sein. Ich werde versuchen, deine Energie zu halten. Und allein aus diesen paar Informationen bin ich schon so aufgeregt. Ich habe schon so ein gutes Gefühl, dass ich jetzt auch schon viel motivierter bin gefühlt. Das ist schon krass. Manchmal, wenn man nur eine Person am Telefon hat, wie viel Energie da schon so rüberschwappen kann und was man dann schon alles ja, worauf man sich dann freuen kann. Und ich werde auf jeden Fall nächstes Mal berichten.
Wichtig ist, dass man die Person, egal über Stimme oder dass man sie mag.
Ganz genau. Und ich weiß nicht, also ich hoffe, es kann mir ein bisschen zeigen, was da auch lauert. Ich bin auch immer sehr gewillt, reflektionsmäßig in mich zu gehen und zu gucken, wo liegen meine Traumata. Und Trauma ist immer so ein großes Wort, aber du weißt, was ich meine. Es gibt ja auch sowas wie Bagatelltraumas. Also es sind kleine Dinge, die entweder in der Kindheit oder irgendwann im Laufe des Lebens vielleicht auch verdrängt wurden, erlebt wurden, die nicht gut verarbeitet wurden einfach und die sich jetzt in Form von Anxiety, wie sagt man Anxiety auf Deutsch? Angstsituation, Stress, Übermannung, Burnout, einfach traurig sein oder Wut auch, das kann sich ja in ganz vielen Dingen auslegen und bei mir, wie gesagt, war es halt einfach so eine Leere irgendwo, die sich in mir gebildet hat, was total verrückt ist, weil ich unfassbar viel habe, wofür ich dankbar sein kann. Und das macht einen dann ja noch wütender, weil man sich so denkt, ich habe alles, was menschlich so, was man sich wünschen kann auf dieser Welt. Ich habe tolle Freunde, ich habe gesunde Eltern, ich habe ein mega gutes Verhältnis zu allen den Leuten, die mir wichtig sind. Ich habe einen tollen Job, ich muss mir keine Sorgen machen, wo ich morgen schlafe, so, es ist alles okay. Und dann fängt der Kopf halt an zu rattern und dann hört es nicht mehr auf, weil dann geht es los. Du hast doch alles, wofür du dankbar sein kannst. Mhm. Warum geht es dir so? Du hast nicht das Recht, dass es dir so geht. Und dann kommt der kleine Teufel in einem, der einem sagt, du hast nicht das Recht, dich schlecht zu fühlen. Und da geht es los mit der Selbst, wie sagt man das, sich selbst fertig zu machen.
Selbstzermarterung, ja. Aber das finde ich sehr mutig, dass du das tust. Und du weißt auch schon, dass wenn man so einen tiefen psychologischen Ansatz macht, dass es nicht immer angenehm, was dabei rauskommt.
Ganz genau. Aber ich glaube, gerade im Discomfort, also in den unangenehmen Situationen, zeigt sich ja ganz, ganz, ganz viel, wenn man da durchgeht.
Nur wenn man diese unangenehmen Dinge wiedererlebt mit jemand anderem, kann man sie bearbeiten.
Ganz genau. Also du hast ja auch schon oft und lange in deinem Leben Therapie gemacht, kann man ja auch, glaube ich, sagen.
Ja.
Hat dir das
zum Glück
geholfen schon, ne?
Ja, es hat mich teilweise gerettet.
Ja.
Ja. Das Wichtigste ist eben die Beziehung zu der anderen Person. Und wenn du eine Person, einen Therapeuten oder einen Heilpraktiker oder Rin, wenn du die nicht magst, dann sollte man schnell aufhören.
Ja, das stimmt.
Du bist letzten Endes der Kunde, nicht nur der Patient, sondern auch der Kunde. Und der Kunde hat immer recht.
Ja,
doch. Genauso ist es mit dem Unterschied zwischen Schulmedizin. Mein Vater war halt Arzt, ich habe ihn sehr bewundert. Aber ich habe auch mich immer sehr viel, ich wollte ja auch dann Medizin studieren, aber ich war zu doof.
Quatsch.
Und,
es war nicht dein Path, es war einfach nicht dein Weg.
Ja, aber ich glaube eben, dass der Weg, um die Probleme oder die Gefühle in Gang zu setzen und anders miteinander zu kombinieren und durchzumachen, allein sein ist immer schlecht. In solcher Situation. Also wenn es jemandem schlecht geht, das, was du sagst, ist das Wichtigste, dass man akzeptieren muss, dass man Hilfe annehmen kann.
Darf
oder muss.
Ja. Ja, nee, man darf.
Man darf.
Muss, ja. Wollte ich dieses Wort viel weniger sagen. Dieses Jahr wollte ich das Wort muss ein bisschen eliminieren. Ich finde es immer schön, dass man Dinge darf und dass wir so viel können und so viele Möglichkeiten haben. Und ich glaube, viele Leute haben natürlich auch egotechnisch ein Problem damit zuzugeben, wenn sie Hilfe brauchen. Und man sollte sich halt einfach nicht schämen dafür, weil wir in einer Zeit leben, wo ich glaube, mentale Dissoziation oder irgendwie mentale Probleme ist auch einfach, ich finde gerade nicht die richtigen Worte dafür.
Na, 10% der Bevölkerung in Deutschland und auf der ganzen Welt haben psychische Probleme.
Und das ist halt heutzutage mehr ein Problem als jemals zuvor.
Wie viel Prozent der Leute, die schwer depressiv sind, schämen sich bei der Arbeit oder in der Familie, das zuzugeben.
Ja.
Und dann führt die Depression natürlich zu organischen Krankheiten.
Ganz genau.
Kriegen Leute Magengeschwüre oder was weiß ich, Arthritis oder Hautausschlag.
Oder Krebs.
Oder Krebs, wenn der eigentliche Ursprung dieser Neubildung im Kopf liegt.
Ja.
Oder in der Seele oder im Herzen.
Ja.
Aber noch was zu den vielen Informationen, von denen man überfraut wird.
Ja.
Das versuche ich auch selbst zu praktizieren. Nicht sofort reagieren. Einfach, bevor du antwortest auf eine App oder auf eine Frage deines Gegenübers, die unangenehm ist, bis 5 zählen oder durchatmen, atmen, bevor du reagierst.
Das ist so wichtig.
Nicht sofort auf diese scheiß SMS und Apps antworten.
Ja, man wird halt heutzutage so gefühlt getrimmt, ne? Und ich meine, ich frage mich halt auch manchmal, wenn ich so gestresst bin, denke ich mir auch manchmal so, boah, ich muss noch so viele Sachen beantworten und noch so auf so viele Leute reagieren. Ich muss der Person noch Kontakte geben, ich muss der Person noch Infos geben. Und irgendwann komme ich dann manchmal so runter und denke mir so, ey, wer stresst dich eigentlich gerade? Wer zwingt dich jetzt dazu, diese Nachricht, die eigentlich wirklich gar nichts inhaltvoll Wichtiges enthält, sofort zu beantworten? So, niemand stresst dich deswegen. Und ich glaube, das ist eine Sache, da arbeite ich dran und da bin ich auch ganz gut dabei. Das ist okay.
Wo fühlst du dich denn am wohlsten?
Wo?
In welcher Stadt?
Stadt, okay. Also, ja, das ist halt auch so eine Sache an meinem Job. Ich habe ja mental nie so richtig frei. Und das ist ein bisschen sketchy, weil das hat mir mal ein Freund von mir gesagt, der in der Gastronomie arbeitet, Lino. Lino meinte zu mir, weil er teilweise, ich habe viele Freunde, die in der Gastro arbeiten und die haben halt teilweise 14, 15, 16 Stunden Schichten, ne? Wenn es hart auf hart kommt, wenn man eine Veranstaltung oder sowas hat, an einem Wochenende, eine Hochzeit, was weiß ich. In der Hotellerie geht es da halt wirklich sehr extrem hoch und runter und ist halt sehr intensiv. Und ich habe ihm halt immer gesagt, ich habe so Respekt dafür, dass du körperlich auch diese Arbeit und mental leisten kannst. Und er meinte zu mir, Elena, ich könnte nie das tun, was du tust. Ich habe viel mehr Respekt dafür, weil du halt einfach nie frei hast. Wenn ich nach Hause komme vom Job und mein Handy ausmachen will, dann kann ich das machen, dann ist mir das egal. Ich weiß, ich habe erstmal bis am Tag danach, wenn ich wieder zur Arbeit muss, frei. Ist mir komplett egal, was da los ist, ich kann machen, was ich will. Und das ist bei mir halt leider nicht der Fall. Was heißt leider? Aber das ist halt eine der kleinen Schattenseiten,
die es ist schwer, das Handy auszuschalten, gib es zu.
Natürlich, ich kann das ja auch nicht. Es ist ja mein Job. Stell dir mal vor, es kommt eine E-Mail um 3 Uhr morgens rein aus, was weiß ich, New York oder so. Und nein, natürlich, es ist alles machbar. Und man darf auch mal sein Handy ausmachen, taglang. Das übe ich auch immer mehr. Ich habe tatsächlich einen sehr, sehr guten Tipp da draußen für alle Leute, das sage ich immer wieder, die irgendwie sich auch übermannt fühlen mit Informationen direkt morgens. Die ersten 2 Stunden des Tages nicht sein Handy angucken. Ich weiß, es ist untypisch und auch unmöglich vielleicht für einige. Und wenn du mit der
Zigarette.
Was ist das denn jetzt für ein Vergleich?
Die ersten 2 Stunden nach dem Aufstehen nicht rauchen.
Ja, das ist auch ein generell guter Tipp für alle Raucher da draußen.
Aber es ist schwer.
Es ist schwer, natürlich. Weil man es ist auch, du hast eigentlich vollkommen recht. Eigentlich ist es kein hinkender Vergleich, weil es ist eine Sucht. Ja. Handy ist genauso eine Sucht. Es gibt mittlerweile Therapeuten, die Jugendliche auf natürlich. Handy und
Internet-Sucht.
So. Und das ist halt auf jeden Fall ein guter Punkt, um die Informationsaufnahme so ein bisschen morgens erstmal zu drosseln und erstmal zu gucken, wie fühle ich mich eigentlich heute und was fühle ich, wonach fühle ich mich.
Wie unser Freund Gregory sagt, bevor du etwas sagst, beantworte 4 Fragen. Is it loving?
Ist es liebevoll?
Ist es kind?
Ist es lieb?
Freundlich?
Freundlich.
Is it tolerant?
Ist es tolerant?
Is it necessary?
Wichtigster Punkt, ist es nötig? Ja, das sind 4 sehr, sehr gute Dinge, die man sich eigentlich echt überlegen kann.
Und dazu braucht man 5 Sekunden und dann weißt du es.
Und vor allem irgendwann übt man hat es halt dann drin, ne? Ja. Aber du hast mich gefragt nach der Stadt, wo ich mich am wohlsten fühle. Ja. Also ich komme teilweise nach Hause, nach Hamburg, sage ich jetzt mal, meine Base, wo ich halt bin, wenn ich sage, ich bin zu Hause. Und nach 3-4 Tagen bin ich schon wieder gestresst von den Dingen, die man halt zu Hause erledigen muss. Irgendwelche Anwaltsgeschichten, Accountant-Sachen, Arzt, irgendwelche Bezirksamtstermine,
die klassischen Sachen. Da bist du nun nicht die Einzige.
Nee, deswegen meine ich. Ja, ja. Es geht ja auch darum, dass die Leute verstehen, wir machen genau denselben Scheiß, wenn wir zu Hause sind. So, wir reisen halt auch nicht die ganze Zeit durch die Weltgeschichte und Glamour, Glamour, Glamour. Aber ich glaube, bei mir wissen das die meisten. Und wenn ich dann so mich so fühle, dann habe ich direkt wieder Lust, einfach zu escapen. Und mein erster Escape-Ort ist schon Paris. Also ich muss sagen, das ist schon auch die Stadt, wo ich mich grundlos am glücklichsten fühle. Also ich komme dahin und die Situation kann sein, wie sie will. Und mir geht es einfach gut. Und das ist schon mal ein sehr schöner Anhaltspunkt für mich, weil ich natürlich das auch sehr mit zu Hause dann irgendwo doch verbinde. Aber wie du wunderschön schon eben gesagt hast, ich lerne momentan mehr und mehr, dass ich selber der Ort bin, wo ich mich am wohlsten fühlen darf.
Wie ist es mit Venedig?
Ja, bei Venedig ist das ganz weird, weil ich habe da ja immerhin 10 unfassbar wichtige Jahre und auch sehr, sehr schöne Jahre verbracht, von 5 bis 15. Da lernt man und nimmt so viel auf in diesen 10 Jahren seines Lebens, wie selten danach.
Wie sonst nicht mehr.
Ja. Und ab dem Moment, wo ich da weggezogen bin, da war ich ja 15, das sind mittlerweile schon 8 Jahre fast. Nee, jetzt sind es echt genau 8 Jahre, 2012 war das. Ich weiß es nicht, ich identifiziere mich nicht mehr so damit. Ich glaube, das liegt daran, dass ich mein komplettes, alles, was ich als Erwachsener gelernt habe, habe ich hier gelernt. Und in, sage ich jetzt mal, Großstädten und in einer anderen Mentalität. Und Venedig ist für mich natürlich, ich fühle mich da unfassbar wohl. Ich fühle mich auch zu Hause, aber ich denke nicht so oft dran.
Was sind denn deine, wenn du dich jetzt erinnern solltest, was sind deine schönsten Erinnerungen an Venedig als Kind?
Karneval.
Ja?
Nicht zu vergleichen mit dem Kölner Karneval 11.11. Ich war so schockiert, als ich das hier in Deutschland gesehen habe. Tut mir leid wirklich an alle Kölner, aber das ist echt so eine Sache. Da kann ich nicht mitgehen. Ich trinke ja auch keinen Alkohol, das liegt vielleicht auch daran. Karneval in Venedig ist etwas, ich glaube, ein Traum jedes Kindes. Diese Masken, diese alten, wunderschönen Gewände in diesen Straßen. Und es sieht alles aus wie im 18. Jahrhundert. Und das ist echt eine krasse Erinnerung. Also das ist wunderschön. Und dann habe ich noch ganz tolle Erinnerungen. Weißt du, erinnerst du dich an das Fest der Salute?
Ja.
Wenn die ganze Stadt eigentlich voller Mini-Jahrmärkte und Luftballons und Zuckerwatte ist. Alle sind auf den Straßen. Wir waren ganz oft im Peggy Guggenheim-Museum auch zu dieser Zeit.
Und bei der Biennale.
Bei der Biennale, so solche Dinge, die habe ich auf jeden Fall im Kopf. Aber
ich erinnere mich auch an euch. Halloween, tolle Kostüme, ja, tolle Kostüme. Das war wie so Karneval Nummer 2.
Ja, die Venezianer wissen auch einfach ihre Traditionen dann auch.
Weißt du, woher diese langen Schnäbel kommen?
Warte, ich glaube, ich weiß es. Aus der Zeit, wo die Pest noch war.
Richtig. Die Ärzte glaubten, dass diese Schnabelmasken sie vor der Ansteckung schützt.
Ja.
Da wusste man noch nicht, dass die Pest durch Ratten, die Flöhe haben, übertragen wird.
Ja, das war ja auch so ein bisschen das Symbol der Pest damals, diese schwarze Maske mit dem Schnabel.
Richtig,
genau.
Richtig.
Aber sonst, ich meine, ich habe alle meine Kindheitserinnerungen da, ne? Tausende wunderschöne Geburtstage, das erste Mal heimlich irgendwie und das erste und einzige Mal trinken in meinem Leben mit 13. Und dann voll Suff nach Hause kommen und erstmal all meine Klamotten, das ist, glaube ich, auch eine der krassesten Geschichten noch von damals, die mir so ins Hirn eingebrannt wurden, dass ich deswegen wahrscheinlich keinen Tropfen mehr in mich reinkippen kann. Ich kam nach Hause nach einer durchtriebenen, ich habe eigentlich die Großteil gekotzt dieser Nacht. Es war jetzt nicht so spannend. Es war jetzt nicht so, dass man sich denkt, boah, der
was
geile Feiner.
Was hast du getrunken?
Alles. Oh, dieser ganze eklige Zuckerscheiß, Mathieu. Ja. Dieser, das war so eine Bar, da waren ich und meine Freundinnen 13, muss man echt sagen, dass die uns das ausgeschenkt haben. Das hatte auch noch Konsequenzen für die legal. Das war so eine Bar von Chinesen. Wie man leider mittlerweile weiß, die chinesische Mafia hat Venedig eigentlich gekauft, indem sie mit ihren einfach dicken
Pizzerias werden von Chinesen geführt.
Ja, alles. Es ist leider echt gut. Aber wollen wir nicht in die Thematik, da könnte ich mich sonst nur aufregen. und traurig darüber sein. Nee, wir waren in dieser Chinesen-Bar und die haben uns von Bacardi-Cola bis zu Whisky Peach bis zu Lemon, ich kenne noch nicht mal allen Alkohol, den wir da getrunken haben. Und dann noch eine schöne Cola-Bacardi-Mische auf dem Weg, das weiß ich noch. Dann weiß ich gar nichts mehr erstmal. Dann weiß ich noch, dass ich meinen Schwarm damals in der, wievielte Klasse ist man da, keine Ahnung, mit 12, 13.
Wie hieß der?
Tommaso. Oh, einer der Tommaso. Es gab viele Tommaso. Es gibt auch die ähnlichen Namen in Venedig. Und dem habe ich dann natürlich total peinlich meine Liebe offenbart und ihm gesagt, dass ich ihm zum Geburtstag alles kaufe, was er will, weil er am Geburtstag hat an dem Abend. Dann war ihm das ultra peinlich. Er hat mich reingebracht in das Restaurant, wo wir bei seinen Eltern im Restaurant seinen Geburtstag gefeiert haben. Und dann ging die
Warst du da schon betrunken?
Da war ich schon super betrunken. Und dann ging die große Kotzerei los. Ich habe 5 Stunden auf dieser Toilette verbracht und habe nur gereiert, Alter. Das war auch wow. Das Lustige ist, wenn ich diese Story erzähle, sagen mir die meisten Menschen, ja, na und? Mir ist sowas auch schon mal passiert. Ich habe danach, das hat mich jetzt nicht aufgehalten. Das kann ich halt gar nicht nachvollziehen, weil für mich war das auf jeden Fall ein Turning Point. In dem Moment wusste ich, dass Alkohol nichts für mich ist im Leben. Und dann bin ich nach Hause gekommen irgendwann, nachdem meine kompletten Klamotten und die von meiner Freundin halt eigentlich mit nichts anderem außer Kotze bedeckt waren und auch dementsprechend gerochen haben und sind um 4 Uhr morgens heim. Also Bettina und ihr damaliger Mann waren nicht zu Hause zum Glück in der Nacht, sind erst am Morgen danach wiedergekommen. Wir haben alle unsere Klamotten in die Wanne getan und haben, weil wir so müde und besoffen waren und keine Zeit hatten, die zu waschen, einfach Cola drüber geschüttet. Einfach so, einfach unsere Cola über unsere Klamotten. Damit ich danach, am Tag danach, Bettina sagen konnte, ja Mama, wir wurden einfach mit Cola übergossen. Das war halt einfach ein Gag. Deswegen stinken jetzt unsere Klamotten. Das hat natürlich gar nicht geklappt. Man denkt ja auch als 13-Jähriger immer, man ist klüger als die Eltern. Bettina hat natürlich direkt gecheckt, was abging. Und dann mussten wir, dann ging eine Leier von peinlichem Sonntag los. So, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war einfach nur... Ich glaube, das Schlimmste für einen Jugendlichen ist, sich zu entschuldigen öffentlich bei den Eltern von jemand anderem.
Um Gottes Willen.
Ja, ja, ja. Aber es ist eine Erziehungsmaßnahme. Ich kann das auch nachvollziehen. Die haben auch eine Entschuldigung verdient. Ich habe denen so doll das Klo voll gekotzt im Restaurant. Es tat mir so leid. Ah, naja.
Da fällt mir ein das guter Satz ein. Das könnte sozusagen das Sprichwort des Schlusses sein. 13 warst du, ja?
Ja.
Das heißt nämlich, wenn Eltern predigen, dann lernen Kinder keine Regeln,
sondern predigen.
Predigen.
Nicht schlecht, ja. Nein, aber ich muss sagen, das war schon eine korrekte Erziehungsmaßnahme. Das hätte ich, glaube ich, mein Kind auch machen lassen.
Natürlich, in diesem extremen Fall. Und sonst tun die meisten Kinder genau das, was die Eltern ihnen verbieten.
Ja, umgekehrte Psychologie ist auch gut anwendbar. Ja. Aber Psychologie wird auch nochmal ein Thema erfolgen. Was ich irgendwie gerade eben noch bemerkt habe, ist dir aufgefallen, wir sind in den 20ern. Wir sind in den 20er Jahren.
Ja, seit kurzer Zeit. Also ich habe mich daran noch nicht so gewöhnt. Aber wie heftig ist das? Ja, das ist toll. Ja.
Matthias ist nicht so begeistert. Also ja, und?
Ich finde das nicht so bemerkenswert wie die Geschichte, die du gerade erzählt hast.
Naja. Auf jeden Fall habe ich eine kleine, ich habe noch eine Frage an dich auf jeden Fall.
Ja.
Wollte ich dir so Richtung Ende des Podcasts, hatte ich Bock, dir irgendwie nochmal eine Frage zu stellen. Eine ist eine unnötige Frage, die hast du aber trotzdem zu beantworten.
Mhm.
Glaubst du, dass Füße tendenziell im Winter oder im Sommer dreckiger sind?
Puh, ich würde sagen, sie sind... im Sommer dreckiger, weil man da öfter barfuß ist.
Ja.
Und sie sind im Winter schwieriger zu pflegen, weil sie da dauernd in Strümpfen sind. Also ich ziehe mir auch im Winter 10-mal pro Tag die Strümpfe aus.
Um kurz zu lüften.
Um kurz zu lüften, ja. Und die Frage finde ich hochinteressant.
Ja, ich weiß,
und du,
das war
wie ist
heute
deine Antwort? Wie ist denn deine Antwort?
Ich hatte da gar keine Antwort erwartet. Auf jeden Fall nein. Wir kommen jetzt natürlich zur ernst gemeinten Frage. Ich weiß, dir ist wenig unangenehm auf dieser Welt. Zumindest, wenn es um dich selbst geht. Was ist dir bei Freunden oder Familie richtig unangenehm?
Aversive Stimmung.
Okay.
Das heißt, wenn... Ich habe lange bei meinen Eltern diese... aversive Stimmung gespürt, die mich dann auch letztendlich von zu Hause vertrieben hat. Und wenn ich irgendwo in einer Situation bin, mit Freunden oder auch mit Fremden, und wenn ich eine angespannte Stimmung spüre und nicht den Grund kenne, dann werde ich kirre.
Okay,
dann ziehe ich mich zurück oder ich versuche, indiskrete Fragen zu stellen.
Oh Gott, das hast du so oft gemacht. Mathieu hatte einfach eine Zeit, als ich zurück nach Deutschland gezogen bin, so von 15 bis 19 oder so, glaube ich, war das, bevor ich dann ausgezogen bin, auch bei beiden meinen Eltern. Jedes Mal, wenn ich jemanden nach Hause gebracht habe, ob es jetzt ein neuer potenzieller, eine neue potenzielle Liebschaft war.
Hunde, hätte ich gesagt.
Oder, oh wow, vorsichtig hier, ja. Wir hatten ja auch keine Geheimnisse, also haben ja gar
ein
keine Geheimnisse.
Ein neuer Mensch, den du retten wolltest.
Nein, Mathieu, nein.
Okay, gut.
Nö. Ich habe viele Leute retten wollen.
Aber ich habe mich nicht eingemischt, Elena.
Nein, aber lass mich doch mal ausreden hier. Ich habe hier, egal wen ich hergebracht habe, ob es Freunde von mir waren, Freundinnen oder wie gesagt Männer, in die ich potenziell verliebt war oder mit denen ich mir eine Beziehung hätte vorstellen können. Diese Leute saßen wirklich, jeder einzelne ohne Ausnahme, immer auf dieser Couch und es kamen immer dieselben Fragen. Es war, ja, warst du schon mal vorbestraft? Woher kommen deine Eltern? Wie fühlst du dich gegenüber der current political situation? Und ich war immer so, okay, die kommen hier auf jeden Fall nie wieder. Was ich aber dann, muss ich sagen, daraus irgendwann gelernt habe, so unangenehm es mir damals mit 15 verständlicherweise wahrscheinlich war, ich habe gemerkt, welche Menschen kommen mit dieser Art klar von dir? Welche Menschen kommen mit dieser ungefilterten, direkten, ehrlichen Art klar? Und da konnte ich schon immer gut selektieren, die Männer oder die Frauen in dem Moment, die nicht damit klarkamen, haben auch einfach wirklich nicht so gut in meinen Kreis gepasst, weil ich brauche Menschen, die einfach genauso direkt und ehrlich und auch teilweise unangenehm sein können, wie wir im Zweifel. Ich habe natürlich auch schüchterne Freunde, das ist auch vollkommen wertungsfrei gesagt, aber ich fand das sehr, sehr spannend damals.
Dass aber zum Beispiel so Nina, die sehr schüchtern ist, ja, die mag uns auch.
Die mag uns auch, aber die kommt halt auch mit dieser direkten Art klar. Ja, weißt du, die ist stimmt, nicht direkt eingeschüchtert davon. Ja. So. Sie ist zwar auf ihre Art und Weise zurückhaltend, aber sie findet es trotzdem gut.
Also das ist doch jetzt zum Schluss wieder, ich sehe das als Kompliment. Ich meine, stimmt, ich hab aber das Gefühl, das Leben ist zu kurz, um Smalltalk zu machen.
Das ist so ein guter Schlusssatz. Leute, das Leben ist einfach zu kurz, um Smalltalk zu führen. Kann man einfach mal sagen. Ach so, hattest du noch irgendwie was zum Ende hin?
Nö, ich bin eigentlich rundum zufrieden. Also einige Sachen bereue ich wieder.
Ja. Nein, das tust du aber nicht. Wir haben gelernt, bereuen tut man gar nichts. Ja.
Ich habe heute weniger gehustet.
Ah ja, guck mal, gib mir mal einen kleinen High Five drauf. Toll, 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 toll. Ja, man muss auch die kleinen Erfolgserlebnisse irgendwie fühlen. Ich würde mal sagen, Leute, count your blessings und Erfolgsgefühle. Selbst den Müll runterbringen, wenn man keinen Bock drauf hatte, ist ein kleines Erfolgsgefühl, wenn ihr euch so gefühlt habt, als würdet ihr nichts erreichen im Leben. Ich habe heute Morgen den Müll runtergebracht und ich finde, das super, ist schon ein großer Schritt in die richtige Richtung und in die Motivation.
Oder die Zimmerpflanzen zu gießen.
Zum Beispiel, auch wenn sie bei mir nicht lange durchhalten. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, Leute, es war wieder sehr schön mit euch. Es war sehr schön mit dir, Mathieu. Ich bedanke mich für die heutige Session.
Ja, ich auch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ja, und natürlich, wenn ihr Lust habt, abonniert und hilft uns mit Feedback. Wir freuen uns super doll über Reviews. Und bis dann. Ach so, ja, und unter bei Mathieu auf Instagram könnt ihr auch Feedback schreiben. Also damit wir auch nochmal, vielleicht wenn das Feedback nur an ihn gehen soll oder falls ihr Angst habt, dass das mal unter meinen anderen Nachrichten untergeht. Mathieu Carrière Official. Tschüssli!
Du bekommst nicht genug? Dann abonniere Zunge im Ohr auf all deinen Podcast-Plattformen. Bis dahin, lasst euch kitzeln.